Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sind dazu berufen, das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkündigen. Und deshalb ist es auch üblich, dass wir in unseren Gottesdiensten vor allem positive, ermutigende Glaubenszeugnisse weiterzugeben, miteinander zu teilen. Heute wollen wir etwas anderes wagen, die Schattenseiten auch anschauen. Und es gibt ja diese Realität, dass Menschen sich nicht von Gott gesehen fühlen, dass sie nicht glauben können. Einer meiner besten Freunde hat seinen Glauben verloren. Er war von Kindheit an ein Christ, mit Gott verbunden, engagiert in der Jugendarbeit, dann später Mitarbeiter, Kirchenvorsteher in einer Gemeinde. Und dann trat etwas auf, was auch in vielen biblischen Geschichten ein Problem ist. Er und seine Frau hatten einen Kinderwunsch, der nicht erfüllt wurde. Aber diese Spannung, die dann auch in die Ehe kam, hat letztlich dazu geführt, dass diese Beziehung zerbrach. Und in dieser schmerzlichen Zeit der Trennung kam dann von der Gemeinde statt Verständnis und Unterstützung Missbilligung, moralische Abwertung, Ausgrenzung. Das hat meinen Freund unglaublich tief verletzt, enttäuscht. Und er hat sich nicht nur von der Gemeinde abgewandt, sondern auch von Gott. Er kann nicht mehr glauben. Und das ist für mich, ich bin noch in einer sehr engen freundschaftlichen Beziehung zu ihm, auch sehr, sehr schmerzlich. Und das ist jetzt schon 10 Jahre her. Und nach menschlichem Ermessen weiß ich gar nicht, ob ich noch hoffen kann, dass sich das jemals ändern wird.
Wenn ich dir zuhöre, muss ich an die Klagelieder denken, die wir vorhin in der Lesung gehört haben. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Das Gute habe ich vergessen. Mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Ja, ich vermute, diese Sätze, die könnte dein Freund allesamt so unterschreiben. Und ich kann ihn gut verstehen. Manchmal, da gibt es ja im Leben Situationen, in denen wir uns selber ja auch fragen, Gott, bist du denn da? Siehst du mich denn wirklich? Siehst du meine Not? Siehst du die Not in dieser Welt? Und wo bist du darin?
Mein Freund fühlt sich nicht mehr gesehen. Damals von der Gemeinde, aber auch von Gott nicht mehr. Und diese Erfahrung ist ja uns auch nicht fremd. Wir machen die Erfahrung, Gott sieht mich. Aber wir kennen Menschen, die diese Erfahrung nicht machen. Und schon auf den ersten Seiten der Bibel, ja, das erste menschliche Brüderpaar, Kain und Abel, haben diese Erfahrung gemacht. Da gibt es ja diesen rätselhaften Satz. Und Gott sah Abel an, gnädig an, und Kain sah er nicht gnädig an. Und es ist der Beginn einer Geschichte von Entzweiung, von Unheil, von Konflikten, wie sie bis heute uns Menschen beschäftigen und bewegen. Ja, diese gegensätzlichen Erfahrungen. Manche können sagen, mich sieht Gott an. Und andere, mich sieht Gott nicht an.
Ja, und dann finde ich, gibt es aber auch noch etwas dazwischen. Oder vielleicht könnte man eher sagen, sogar etwas darüber. Gott selbst. Denn ich glaube, Gott sieht mich und Gott sieht mich nicht. Das, so denke ich ja, irgendwie sind unsere menschlichen Kategorien. Unsere Empfindungen oder vielleicht eher unsere Möglichkeiten, Gott in diesem Moment wahrzunehmen oder nicht. Aber ich glaube, über Gott selbst sagt das vielleicht gar nicht so viel aus. Der lässt sich nicht in Schwarz und Weiß, in da oder nicht da, in abwesend oder anwesend einteilen. Vielmehr, glaube ich, weitet er doch unser Denken immer wieder zu ihm hin. Und er überrascht. In Momenten großer Verzweiflung kann Gott plötzlich hineinbrechen. Und auf einmal kapiert der Mensch, ich bin nicht alleine, denn du, Gott, siehst mich.
Wir haben es ja in der Lesung gehört, die Geschichte von Abraham, Sarai und Hagar, und wir haben es auf unserer Familienfreizeit, sind wir diesen Geschichten intensiv nachgegangen. Es ist wunderbar. Manchmal geschieht dieses Wunder. Hagar ist in der Wüste, allein, fühlt sich Gott verlassen, dem Tode nahe. Auch ihr eigenes Kind ist dem Tode nahe. Und dann macht sie diese Erfahrung. Gott spricht mich an, Gott sieht mich an. Das ist ein Wunder. Und sie kann wieder zurückgehen mit einer neuen Einstellung. Sie geht wieder zurück zu Sarai und weiß, es erwarten sie trotzdem schwere Zeiten. Aber sie geht mit diesem Gefühl, ich bin nicht allein, Gott sieht mich.
Mich lässt das total staunen. Im Moment tiefster Verzweiflung verändert sich für Hagar alles, obwohl sich äußerlich doch eigentlich gar nichts verändert hat. Aber in ihr, da hat sich viel verändert. Die Begegnung mit dem Engel Gottes, die öffnet ihr plötzlich die Augen für eine Wirklichkeit, die in aller Verzweiflung eben auch da ist. Du Gott siehst mich.
Es ist schön, dass es diese ermutigenden Geschichten gibt. Hagar-Geschichten. Du Gott siehst mich, du holst mich raus aus der Einsamkeit. Und es gibt die Geschichte meines Freundes und vieler anderer Menschen, die diese Erfahrung nicht machen. Du siehst mich nicht. Ich werde nicht gesehen. Und uns ist es wichtig, dass das jetzt nicht so eingeteilt wird. Ah, da gibt es die Menschen, die fühlen sich geistlich glücklich, von Gott gesehen, und die anderen Menschen, die fühlen sich von Gott nicht gesehen. Das gibt es zwar auch, aber ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung in uns selber. Es gibt Zeiten, es gibt Tage, da mache ich auch diese Erfahrung, Gott ist mir fern. Und manchmal bin ich ganz glücklich in dieser Beziehung mit Gott. Ich wollte dich mal fragen, Schwester Martina, wie geht es dir als Schwester da so?
Du meinst, ob ich das auch kenne?
Ja, das ist ganz anders ist vielleicht.
Leider nicht. Das ist genauso. Klar, das kenne ich auch. Und ich vermute, jede und jeder von uns kennt das. Luther hat ja nicht umsonst den Zweifel als Zwilling des Glaubens bezeichnet. Ohne Zweifel kein Glauben. Und ich glaube auch, dass das unabdingbar ist. Zweifel vertieft in der Regel ja etwas. Wenn ich zweifle, dann erscheint mir irgendetwas nicht mehr eindeutig zu sein, sondern zweideutig. Irgendetwas mischt sich hinein. In dem Fall ist mein Glaube mir nicht mehr eindeutig. Es mischt sich vielleicht eine Enttäuschung hinein, wenn etwas so anders gelaufen ist, wie ich es mir ersehnt habe. Oder jemand mir nahe ist, erkrankt schwer und auf einmal ist vieles ungewiss. Oder in Zeiten, wo Ängste groß werden, wo jeder Schritt sich zäh wie Kaugummi anfühlt und ich denke, das hört nie auf. Ja, da scheint Gott manchmal weit weg.
Ja, und diese Zeiten der Ungewissheit, des Zweifels, des Schmerzes, der Enttäuschung, manchmal sogar Verbitterung, die verändern unsere gesamte Wahrnehmung. Wenn wir versuchen, Menschen zu ermutigen, die in so einem Tief sind, dann stoße ich oft auch auf eine Grenze, weil da werden zum Beispiel ermutigende Bibelworte auch ganz anders gehört. Zum Beispiel den Psalm 139, den wir auch gebetet haben. Für mich eines der schönsten Psalmen, weil er diese Geborgenheit, diese umfassende Liebe Gottes ausdrückt. Und mein Freund sagt, wenn ich da lese, von allen Seiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Das ist für mich unangenehm, das ist bedrängend, das ist übergriffig, das will ich nicht. So kann der Psalm auch gehört werden.
Ja, und da ist dein Freund in guter Gesellschaft, würde ich sagen. Denn ich finde es tröstlich, dass dieses Empfinden ja nicht in der Bibel verschwiegen wird. Ja, wir finden diese tröstlichen Worte. Die können aufrichten, die können uns ermutigen. Und wir finden aber genauso Berichte von Menschen, die an Gott wahnsinnig werden und im Letzten auch an seiner Allgegenwart. Die ihn eigentlich nur noch loswerden wollen. Hiob fällt mir ein, der sagt zu Gott sogar, schau doch endlich weg von mir. Lass du mich in Ruhe. Biblische Berichte von Menschen, die Gott nicht verstehen, nicht sehen, sich von ihm verlassen fühlen. Ja, das ist mir wichtig, dass das auch Teil des biblischen Zeugnisses ist, weil es eben zum Glauben dazugehört. Und weil es mir persönlich Mut macht, Gott auch nicht zu lassen, auch ihn mit ihm zu ringen, ihm zu klagen. Manchmal geht das aber nicht. Manchmal, ja, da fehlt auch dafür Kraft und Hoffnung, so wie in den Klageliedern.
Ja, das kenne ich auch. Ich denke, das kennen wir auch. Wir sind auch in diesem Auf und Ab in unserem Glaubensleben. Und trotzdem, mir geht es so, und das ist ein großes Geschenk, ein großes Glück, dass ich, ja, Gott sei Dank, immer in ein Grundgefühl habe, ich bin trotzdem getragen. Gott ist da für mich. Und das tut mir besonders weh, dass dieses Grundgefühl der Geborgenheit in Gott, dass das meinem Freund abhanden gekommen ist. Er hat es grundsätzlich verloren. Und auch wenn ich vorsichtig versuche, von meiner Erfahrung zu erzählen, dann klingt das oft in seinen Ohren wie Hohn. Das klingt oft zynisch, weil er diese Erfahrung in der Tiefe seiner Seele nicht mehr machen kann. Und ja, es scheint irgendwie unmöglich für ihn zu sein, noch eine positive Assoziation mit Gott zu haben. Das macht mich wirklich ohnmächtig, traurig und ohnmächtig, und ich habe den Eindruck, ich kann da nichts tun. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann es letztlich nur noch akzeptieren.
Ja, akzeptieren, das finde ich wichtig, nicht einfach wegwischen. Aber ich glaube, zugleich können wir auch stellvertretend für die glauben, die das eben gerade nicht können. Das ist, finde ich, eine Stärke in unserem christlichen Glauben. Wir wissen darum, dass Glauben Gnade ist. Dass ich gerade jetzt, heute glauben kann, das ist nicht meine Leistung, das ist Geschenk. Und dann gibt es ja Momente, wo ich auch darauf angewiesen bin, dass andere für mich glauben, dass andere für mich hoffen, wenn alles dunkel ist. In unserer Liturgie, die wir in den Gebetszeiten singen, da kommt in einem Kirchenjahr alles vor. Das ganze Leben, das hat darin Platz. Klagepsalmen neben Lobliedern. Die Erinnerung an Gottes Gegenwart und die Sehnsucht, wenn er scheinbar fehlt. Und manchmal, klar, da singen wir etwas, das ist mir ganz fern und fremd, weil ich in dem Moment ganz anders empfinde. Aber dann hilft mir der Gedanke, irgendwo geht es einem Menschen genauso. Und für die bete ich das auch stellvertretend.
Ja, diesen Gedanken finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass es so etwas gibt, dass es den stellvertretenden Glauben gibt, dass jemand anders für mich glaubt. Wenn ich gerade schwimme im Glauben, bin ich umgeben von Menschen, getragen von einer Gemeinde, die für mich glaubt. Wir sind ja sehr in dieser Individualitätskultur und gucken oft sehr auf uns. Aber wir können aus dem biblischen Zeugnis lernen, das Volk Israel, und auch immer wieder wurde diese Entdeckung ja auch in der Christenheit gemacht, wir sind eine Gemeinde und die trägt mich. Die trägt mich durch all diese Krisen. Ich bin Teil einer Gemeinschaft, die mich trägt.
Ja, christliche Gemeinschaft trägt und zugleich ist sie ja irgendwie auch getragen. Und nicht irgendwie, sondern von Gott selbst. Und das finde ich ein großes Geheimnis. Und ich finde, das hat etwas Entlastendes. Denn es hängt eben nicht von meinem, von unserem Glauben ab, ob Gott mich, ob Gott uns gerade sieht. Dein Freund, ja, der kann das nicht mehr glauben. Und Hagar, die durfte das in der Wüste erfahren. Und dennoch glaube ich, dass beide von Gott gesehen sind. Beide, für beide gilt die Wirklichkeit, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine Wirklichkeit, die unabhängig von uns Menschen ist, unabhängig von meinem Empfinden. Es ist und bleibt eine Wirklichkeit auch durch die Zeiten hindurch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das gilt für mein Leben, das gilt für unser Leben, das gilt für unsere Welt. Und es ist unabhängig. Unabhängig davon, ob ich das gerade jubelnd ausrufen kann oder ob mir die Worte fehlen, ob ich es für unvorstellbar empfinde. Ja, Gott ist ein Gott, der mich, der uns sieht. Gott sei Dank. Amen.
Amen.